Wieder ein Erlebnis und ganz was Besonderes, wenn man in einen neuen, bisher noch nicht bekannten Teil des Leibes Christi kommen darf, um begeisterte Gesichter zu sehen, einfach Menschen zu erleben, die denselben wertvollen Jesus im Herzen tragen wie einer selbst. Hier ist es für uns deswegen etwas leichter, weil wir hier ein Ehepaar haben und auch, ich habe leider deinen Vornamen vergessen, tut mir sehr leid, eine Freundin von uns, die wir schon seit vielen Jahren kennen. Mit Emma und mit Andrea waren wir ja sehr, sehr viele Jahre gemeinsam in unserer Gemeinde in Salzburg zusammen, bei His Bibel Christlichen Zentrum. Wir haben gemeinsam die Gottesdienste gemacht, gemeinsam die Bibelschule besucht. Wir haben erleben dürfen, wenn die Andrea den Lobpreis leitet, was das bedeutet, wie schön sie das macht. Der Egmar hat die wunderschönsten Predigten gehalten oder Ansprachen, wenn es ums Thema Geben und Opfer ging. Es war immer eine Ermutigung und es war immer schön, mit ihnen zusammen zu sein. Und auch das Zeugnis heute von dir hat mich total ermutigt. Und ich habe auch schon zum Andreas gesagt, als ich auf die Webseite gegangen bin, habe sein Gesicht bewundert, weil es so strahlt. Und jetzt hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass er mit der Rita verheiratet ist und eine wunderbare Ehefrau hat. Der Grund, warum wir weggezogen sind aus Burghausen, ist ein ganz einfacher. Das hat nichts mit der Stadt zu tun. Wir haben von 1988 bis ca. 94 in Burghausen gelebt, meine Frau und ich. Und ich war damals beruflich tätig in München für eine Fernsehgesellschaft. Und die regelmäßige Fahrt auf der B12 von Burghausen nach München war einfach zu schlimm. Das war zu anstrengend, das hat zu viel Nerven gekostet. Und deswegen war die Überlegung damals, dass wir wegziehen. Und Freilassing ist dann unser Zuhause geworden. Und das war deswegen einfacher, weil die Autobahn nach München dann etwas entspannter gewesen ist, zumindest zu der damaligen Zeit noch als heute. Und darum sind wir weggezogen aus Burghausen. Aber es hat uns sehr gut gefallen und es war der gemeinsame Anfang unseres Lebens von meiner Frau und mir. Und es war eine schöne Zeit. Ich war circa 20 Jahre in München tätig für eine Fernsehgesellschaft. Meine Frau war als erstes als eine Arzthelferin tätig für einen Arzt. Und dann, als wir nach Freilassing gezogen sind, war ich weiter bei der Fernsehgesellschaft und meine Frau hat in einer Hausverwaltung begonnen zu arbeiten. Und vor einigen Jahren habe ich meine Tätigkeit in München aufgehört und habe dann die Immobilienabteilung von dieser Hausverwaltung, weil dort niemand gewesen ist, der sich um den Verkauf der Immobilien, um die Vermietungen der Immobilien gekümmert hat, habe ich das übernommen und mit dem bin ich jetzt seit ein paar Jahren beschäftigt. Wie lange das so bleiben wird, wird sich herausstellen. Aber wir kommen beide aus Oberösterreich, also nicht weit von hier. Ich bin geboren in einem kleinen Dorf an der Grenze vom Inn und meine Frau kommt aus Braunau am Inn. Deswegen war auch es naheliegend, dass wir nach Burghausen gezogen sind, weil das war die erstgrößere Stadt in unserem Umfeld. Nicht, dass Braunau keine Stadt ist. Also, der Bibelvers heute Morgen aus dem Jesaja-Brief, dass wir nicht ermatten, nicht ermüden, dass wir unsere Schwingen heben wie die des Adlers, dass wir neue Kraft gewinnen, hat mich sehr, sehr ermutigt, weil ich glaube, es eine Schriftstelle ist, die ganz gut zu der Predigt passt, die ich aufs Herz bekommen habe für heute. Wenn wir uns die Schriftstelle anschauen, es ist so schön, dass wir damit beginnen, dass wir die Schwingen des Adlers, uns wie die Schwingen des Adlers erheben und dann laufen wir und werden nicht müde, dann gehen wir und ermatten nicht. Das ist der genau himmlische Weg, der ist völlig anders als der weltliche Weg. Der weltliche Weg sagt, jetzt gehen wir mal langsam, Schritt für Schritt und wenn wir sehen, dass das Gehen funktioniert, dann können wir ja die Geschwindigkeit etwas steigern und dann mal anfangen zu laufen und wenn das auch funktioniert, vielleicht irgendwann können wir abheben. Aber der Weg mit Jesus ist genau der umgekehrte Weg. Wir fangen bei ihm an, Jesus im Johannesevangelium, das Gesicht, was das Johannesevangelium trägt, symbolisiert Jesus als den Adler. als den Sohn Gottes, der Adler. Und immer dann, wenn wir mit Jesus eine Zeit der Gemeinschaft verbringen, dann erhebt er uns zu sich nach oben. Dann schweben wir in seiner Gegenwart. Und das wiederum verändert unser ganzes Sein so stark, dass wir laufen können und nicht dabei müde werden. Und wir gehen weiter und ermatten dann nicht. Und das, was es bedeutet, müde zu sein im Gehen, werden wir anhand der Schriftstelle sehen, über die ich heute reden möchte. Das Wichtigste für uns alle ist, glaube ich, dass wir immer hören und immer sehen und immer verstehen, wer Jesus ist, zu verstehen, was er für uns getan hat, immer wieder frisch zu sehen, wer wir in ihm geworden sind. Weil das unser ganzes Verständnis für unser eigenes Leben verändern wird. Zu sehen, wer wir in Jesus Christus geworden sind, bewirkt eines, nämlich eine Belebung in uns. Neue Kraft, neue Zuversicht und eine neue Hoffnung. Der Heilige Geist verwendet jede Botschaft, die wir hören über Jesus Christus, um durch diese Botschaft, durch die Predigt des Evangeliums uns Hoffnung zu geben, uns Freude zu geben und uns Frieden zu geben. Eine neue Qualität des Lebens zu geben. Die Qualität unseres Lebens ist, dass wir in jedem Tag, in jedem Augenblick, zu jeder Minute wissen, dass uns vollkommen und ganz vergeben ist und dass wir in Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Dass er uns niemals aufgibt und uns niemals verlassen wird, sondern immer treu bei uns ist. So treu, dass er nicht eine Sekunde von uns weggeht. Uns nicht eine Sekunde verlässt, nicht eine Millisekunde. Das ist eine Zusicherung von Gott. Zu wissen, dass ich errettet bin, ein neues Leben habe, Gerechtigkeit Gottes geworden bin, ist etwas, das ich geworden bin und das ich nicht mehr verlieren kann. Im Johannesevangelium 10, Vers 28 sagt Jesus Folgendes: Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren. In Ewigkeit, nicht verloren, in Ewigkeit. Jesus selbst sagt uns das. Er gibt uns ein ewiges Leben und dieses ewige Leben ist so bei uns, so Teil von uns geworden, dass wir es nicht verlieren. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben, sagt Jesus. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Wir haben die Hand von Jesus und die Hand von Vater. Und wir sind wo? Genau da dazwischen drinnen. Und Jesus sagt, niemand kann sie aus der Hand von mir und aus der Hand von meinem Vater rauben. So sicher sind wir. Und eines, was gut ist zu wissen, was mir gut tut zu wissen, ist, dass ich ein Niemand bin. Nicht einmal ich selbst kann mich aus dieser Hand des Vaters und von Jesus wieder entfernen. Wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir in ihm errettet sind, ist es unser permanenter Wohnsitz bei ihm und in ihm. Je mehr wir Jesus sehen und je mehr wir vom Werk von Jesus hören, umso mehr wird das Teil von uns werden und umso mehr werden wir das ausdrücken aus unserem Leben. Und je mehr dieser Friede und diese Zuversicht und diese Hoffnung, die wir in Jesus Christus bekommen haben, Teil wird von uns, umso mehr wird es auch unser Umfeld erleben. Sie werden sehen, dass Frieden da ist. Sie werden sehen, dass eine Hoffnung in uns da ist, auch dann, wenn die Umstände so sind, dass sie sagen, wie kannst du eigentlich noch stehen? Wie kannst du mit dem, was so passiert, noch ein Strahlen im Gesicht haben? Und dieser Ausdruck des Himmels, den wir repräsentieren, wird Menschen ansprechen, wird sie hungrig machen, dass sie fragen, was ist es, wer ist es, woher kommt es? Eine der größten Qualitäten, die ein Mensch haben kann im Leben, ist Frieden im Gewissen. Und Frieden im Gewissen ist immer dann gewährleistet, wenn wir wissen, mir ist vergeben. Gott ist nicht mehr gegen mich. Und in dem Augenblick, wenn dieser Frieden im Gewissen Teil geworden ist von mir, passiert etwas außergewöhnlich Schönes, nämlich der Frieden im Gewissen wird zur Freude im Herzen. Und wenn Freude im Herzen ist, dann ist eine Zuversicht fürs Leben vorhanden. Dann sehen wir die Dinge auch anders. Dann lassen wir uns in dem Augenblick, wenn Umstände sind, nicht kaputt machen von diesen Umständen, auch wenn sie unangenehm sind, die Umstände, und trotzdem real sind. Das, was wir brauchen als Christen, ist ein Ausdruck der Liebe und der Schönheit von Jesus in uns. Und wenn aber wir in die Welt gehen und fragen, was bedeutet Christentum, dann werden uns die Menschen sagen, Christentum bedeutet, ich darf das nicht mehr tun, das nicht mehr tun, das nicht mehr tun, das nicht mehr tun. Für die Welt ist Christentum nicht, du repräsentierst die Schönheit von jemandem, der so begehrlich ist und der so schön ist, dass ich ihn einmal sehen möchte, erleben möchte, dorthin möchte, wenn dieses Leben vorbei ist. Gott möchte uns ein erfülltes, ein erfrischtes Herz geben. Ein Herz, das voller Begeisterung ist und voller Leben ist. Und wir schauen uns das heute an der Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Eine Geschichte, die bestimmt der Andreas schon einige Male wahrscheinlich auch gepredigt hat, weil es eine sehr wichtige Geschichte ist. Wichtig deswegen, weil sich das Ganze am ersten Tag der Auferstehung abspielt. Der erste Tag der Auferstehung ist der Sonntag. Ein Tag wie heute. Und noch bevor Jesus seinen Jüngern erschienen ist, erscheint er diesen Emmaus-Jüngern und geht mit ihnen. Daran sehen wir, dass das etwas signifikant Wichtiges sein muss. Selbst dann, wenn die Bibel uns ja nicht sehr viel den auferstandenen Jesus vorstellt, umso wichtiger ist es, dass wir uns diese Passagen, in denen der auferstandene Jesus präsentiert wird, näher anschauen. Ich werde etwas langsamer reden wegen der Übersetzung. Die Auferstehung und den auferstandenen Christus zu sehen, gibt uns ein Bild dafür, wo wir angekommen sind. Die ganze Geschichte heißt, die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, Emmaus übersetzt aus dem Griechischen heißt warme Bäder. Und das brauchen wir manchmal für unser Herz, ein erwärmendes, frisches Bad. Genauso wie wir in ein Spa gehen, in eine Therme gehen, um uns zu erfrischen, wieder Kraft zu bekommen, um uns zu erholen, ist es notwendig, dass unser Herz, unser Geist erfrischt wird mit einer warmen Dusche von Jesus, von dem, wer er ist. Speziell dann, wenn fehlende Hoffnung da ist oder der Frust im Leben versucht zu dominieren, weil Enttäuschungen sich aneinandergereiht haben, dann muss eine Frische wiederkommen, eine Belebung, die wir alle brauchen. Im Lukas-Evangelium 24, im Vers 13, geht die Geschichte los. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Also etwa 12 Kilometer. Sie mussten 12 Kilometer zu Fuß gehen, auf nicht asphaltierten Straßen, sondern da ging es rauf und runter. Das war mühsam und das war anstrengend. Und speziell wird es noch mühsamer und noch anstrengender, wenn man ein schweres Herz hat oder ein verzagtes Gemüt hat. Dann ist jeder Schritt doppelt so anstrengend und doppelt so schwer. Und trotzdem werden wir aber sehen, am Ende der Geschichte, dass sie voller Freude, voller Zuversicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Es muss also etwas passiert sein in ihrem Leben auf diesem Weg von Jerusalem nach Emmaus, das ihr Leben so verändert hat, dass sie etwas empfangen haben, das in ihnen so eine Begeisterung, so eine Motivation, so einen Frieden, so eine Schönheit produziert hat, dass sie gesagt haben, das ist zu schön, um es nicht weiter zu sagen. Das ist so etwas Lebendiges, das in mir so eine Dynamik auslöst, dass ich nicht still sitzen kann, sondern dass ich loslaufen muss, um es jemand zu erzählen, den es interessiert. Etwas, das eigentlich ein Zustand ist, wenn wir mit Jesus Zeit verbringen oder wenn wir im Gottesdienst gekommen sind, dass er so eine Erfrischung in unser Herz gekommen ist, dass wir sagen, das ist etwas, das muss ich weitergeben, weil es so kostbar und so wertvoll ist. Also es muss etwas mit ihnen geschehen sein, etwas, das sie belebt hat. Die Freude über das, was sie gehört haben, das drängt sie jetzt. Aber angefangen hat dieser Tag ja ganz anders für sie, nämlich so, dass sie Jerusalem den Rücken zugewendet haben. Anders ausgedrückt, sie haben dem, was gerade ein paar Tage zuvor am Freitag dort geschehen ist, am Kreuz, den Rücken zugewendet. Sie sind weggegangen von dem Größten und Schönsten, was für die Menschheit jemals geschehen ist. Dem haben sie den Rücken gewendet. Was für ein Irrtum, wenn wir dem Einzigen, dem, was wirklich etwas bedeutet, das, was uns komplett verändert hat, das, was uns eine komplett neue Qualifikation und Möglichkeit gegeben hat, fürs Leben den Rücken zuwenden. Sie haben dem Kreuz und dem Werk von Jesus am Kreuz den Rücken zugewendet. Sie haben ihn aber nicht ihrer Religion zugewendet. Und das ist eine Gefahr, dass wir manchmal Religiosität nicht den Rücken zuwenden, aber dem vollbrachten Werk von Jesus am Kreuz den Rücken zuwenden und davon sogar noch weggehen. Jesus war für die Emmaus-Jünger, und darum sind sie weggegangen, ja nur ein Mittel zum Zweck, um ihre religiösen Wünsche in Erfüllung zu sehen. Sie dachten, er ist derjenige, der Jerusalem, Israel befreit von der römischen Herrschaft. Das Problem ist nur, wenn wir anfangen, von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wegzugehen, dann wird eines passieren, wir werden uns selbst wieder verurteilen. Die Fehler, die wir machen, werden wieder größer werden. Damit wird, und die Bedeutung darüber und die Selbstverurteilung, die Selbstverdammnis, all diese Dinge werden wieder in unserem Leben stärker werden, wenn wir dem vollbrachten Werk von Jesus am Kreuz den Rücken zuwenden. Die Unzulänglichkeiten werden intensiver. Das Ergebnis davon ist Niedergeschlagenheit, Entmutigung und Frust. Und siehe, heißt es, zwei von ihnen. Und siehe, Aidu im Griechischen ist eine Befehlsform, ist ein Imperativ. Sagt, richte deine Aufmerksamkeit darauf, was ich dir jetzt sage. Hör dem genau zu. Lass es nicht einfach nur gesagt sein, sondern hör dem zu und nimm es auf in dich und nimm es mit in dein Leben. Das bedeutet, und siehe, an diesem Tag, es ist der Tag der Auferstehung, gingen zwei von ihnen. Zwei ist die Zahl für ein Zeugnis, für das, dass es Zeugen gibt für etwas. Adam und Eva waren zu zweit. Wer sind die zwei? Könnte jetzt eine Frage sein. Einer von ihnen heißt im Vers 18, aber mit Namen Kleopas, antwortete ihnen. Also wir wissen zumindest, wie einer der Jünger heißt, Kleopas. Jetzt gibt es unterschiedliche Ansätze und Diskussionen. Wenn man sich die ganzen Bibelkommentare durchliest, gibt es keine wirklich ganz klare Aussage darüber, wer der zweite Jünger gewesen ist von diesen Emmaus-Jüngern. Man kann annehmen, und es ist nicht auszuschließen, aber es ist nicht bewiesen. Wenn man ins Johannesevangelium 19 geht, Vers 25, dort wird beschrieben, wer unter dem Kreuz von Jesus gestanden ist. Und dort wird auch eine Maria erwähnt, des Kleopas Frau. Selbst wenn jetzt die Namen nicht gleich identisch geschrieben sind, ist es aber trotzdem der gleiche Name, nur mit einem anderen Dialekt. Also, man kann es nicht genau sagen. Es könnte auch sein, dass es die Frau vom Kleopas gewesen ist. Das würde dem ganzen Thema eine ganz besondere Schmackhaftigkeit geben, weil es eine Wiederherstellung ist von etwas, was Adam und Eva verloren haben. Nämlich Adam und Eva sind mit Gott im Garten Eden spazieren gegangen. Und sie haben durch den Sündenfall diese Qualität der Gemeinschaft, des gemeinsamen Gehens mit Gott verloren. Und es könnte also sein, dass das Erste, das Allererste, was Jesus Christus Gott auf dieser Welt wiederherstellt, ist, dass er mit Adam und Eva sozusagen jetzt im Bild von den Emmaus-Jüngern wieder spazieren geht, wieder mit ihnen spricht. Wie gesagt, das ist nur Theorie, das kann man nicht biblisch hundertprozentig so sagen, aber für die gesamte Geschichte ist es ein schöner Teil, aber nicht unbedingt der entscheidende Teil. Und siehe, sie unterhielten sich, geht's weiter im Vers 14, miteinander über dies alles, was sich zugetragen hat. Also am Weg weg von Jerusalem nach Emmaus sprachen sie miteinander, sie unterhielten sich, das ist ja nichts anderes als wie, sie haben ihre Gefühle darüber ausgetauscht, womit sie jetzt weggehen, was sie erlebt haben, wie sie das alles verstanden haben, was dort passiert ist, was ihre Gedanken waren, was ihr Verständnis über all das gewesen ist, was dort stattgefunden hat. Vers 15. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Wie wunderbar! Jesus selbst, er schickt nicht einen Engel, er schickt nicht irgendeinen Repräsentanten, sondern Jesus selbst trug unsere Krankheiten. Jesus selbst kommt zu ihnen und geht mit ihnen. Das bedeutet, das ist ein Ausdruck dahingehend, wie wichtig wir für Jesus sind. Wie ernst er das mit uns nimmt. Er sagt nicht nur, ich liebe dich, oder tut nicht nur so, als ob er uns liebt, sondern das ist tatsächlich so. Er meint es so ernst mit uns und er gibt uns nicht auf. Und obwohl sie nicht wussten, was sich dort zugetragen hat, und obwohl sie dem Rücken dem zugedreht haben, was dort passiert ist, obwohl sie keine Erkenntnis hatten über das Werk von Jesus am Kreuz, ging Jesus trotzdem mit ihnen. Warum? Weil sie sich darüber unterhalten haben, was dort passiert ist. Und genau das ist das, was uns Jesus verheißt. Er wird bei uns sein, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wer versteht schon alles, was wirklich in der Fülle passiert ist am Kreuz und was das für eine Auswirkung hat für uns. Aber immer dann, wenn wir uns darüber unterhalten, wer Jesus ist und was Jesus für uns vollbracht hat, was Jesus für uns getan hat, dann passiert genau das eine. Jesus selbst ist mit dabei. Und das ist der Moment, wo Dinge verändert werden für uns und in unserem Leben. Jesus geht mit ihnen, obwohl er drei Tage zuvor gedemütigt geworden ist, ausgepeitscht worden ist, angespuckt worden ist von den Menschen, ausgelacht worden ist von den Menschen, aufgegeben worden ist von seinen Jüngern. Trotzdem geht Jesus zu ihnen hin und lässt sie nicht alleine diesen Weg zurückgehen. In dem Augenblick, als die Lanze vom römischen Soldaten in das Herz von Jesus gestochen worden ist, ist es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das Herz von Jesus, das die Liebe Gottes repräsentiert und die Menschen, die da stehen und in ihrer Verdorbenheit und Verdrehtheit ihn töten, in diese Liebe stechen. Und trotzdem geht Jesus zu ihnen und lässt sie nicht alleine diesen Weg gehen. Jesus nahte sich, engizo im Griechischen. Engizo bedeutet, nahe zu bringen, das eine mit dem anderen zu verbinden, nahe zu kommen. Jesus kommt uns in der Verkündigung durchs Evangelium so nahe, weil er sich mit uns verbinden möchte, weil er jeden Bereich unseres Lebens, der noch ohne Leben ist, wo noch kein Licht angekommen ist, wo wir noch feststecken, mit sich verbinden möchte, um ihn zu beleben, um seine Auferstehungskraft in diese Bereiche unseres Lebens zu bringen. Jesus ist nicht verärgert. Er ärgert sich auch nicht darüber, dass für die Emmaus-Jünger das größtenteils das, was da passiert ist in Jerusalem, schon wieder vorbei ist, schon an Bedeutung wieder nachgelassen hat für sie. Jesus tritt ihnen auch nicht auf dem Weg, wo sie dabei sind, wegzugehen vom Kreuz entgegen und sagt, bleibt stehen, geht nicht weiter, ihr geht in die falsche Richtung. Wenn ihr weitergeht, ist das eure Verantwortung. Ich warne euch nur, geht nicht weg. Nein, das macht Jesus nicht. Er geht den ganzen Weg mit ihnen bis nach Emmaus. Auch wenn es der Weg in die falsche Richtung gewesen ist. Er lässt uns nicht alleine. Er gibt uns nicht auf. Er lässt uns nicht zurück. Er überlässt uns nicht unseren eigenen Fehlern. Das, was Jesus macht, ist, er nutzt den gesamten Weg, auf dem sie unterwegs sind, um den Emmaus-Jüngern eine frische Sicht der Dinge zu geben, eine Offenbarung über all das, was am Kreuz geschehen ist, zu geben, ihr Herz zu beleben, mit Freude wieder auszustatten. Jemanden zu lieben bedeutet nicht nur, ihn zu korrigieren, sondern bedeutet, sich mit ihm zu identifizieren. Die Emmaus-Jünger waren Reisende in dem Augenblick. Darum wurde Jesus zum Reisenden mit ihnen. So identifiziert sich Jesus mit den Emmaus-Jüngern. Und so sollen wir uns mit Jesus identifizieren. Jesus ging nicht so mit ihnen, wie Gott mit dem Volk der Israeliten nach der Freisetzung aus der Sklaverei gegangen ist, als eine Wolke tagsüber, sondern nebulös, schattenspendend, aber nichts mehr, sondern Jesus geht mit ihnen und er lässt es regnen auf ihr Leben. Er ist wie eine Wolke, die warmen Regen auf ihr Leben kommen lässt. So ist jedes Wort Gottes, sagt uns die Bibel, das herauskommt aus seinem Mund. Es ist wie Regen, es ist wie Schnee, es wird nicht fruchtleer zurückkommen. Und das ist das, was Jesus macht. Er lässt es regnen auf unser Leben. Und dieses Regnen auf unser Leben hat dafür gesorgt, dass die Emmaus-Jünger so erfrischt gewesen sind, so voller Leben gewesen sind, so voller Klarheit über das, was Jesus bedeutet, wer Jesus ist, so viel Begeisterung über sein Werk in ihren Herzen gewesen ist, so viel neue Erkenntnis da gewesen ist, dass sie nicht stehen bleiben konnten dort, wo sie angekommen sind, sondern sie sind zurückgelaufen, um es erzählen zu können, wer Jesus wirklich ist. Das ist eine völlige Veränderung. Weg ohne Erkenntnis, zurück mit ganzer Offenbarung über Jesus und einem Leben voller Freude. Und wir brauchen dieses Leben in uns von Jesus. Wir brauchen diese Begeisterung über Jesus in unserem Leben. Wir brauchen das, weil das wird aus unserem Gesicht herausstrahlen. Unser Gesicht wird verkünden, wir kennen jemanden, der uns völlig kompromisslos liebt. Und der es gut meint mit uns. Aber, Vers 16, Jesus geht mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Viele von uns sagen, ja, wenn ich Jesus einmal mit den Augen sehen könnte, dann kann ich auch anfangen, an ihn zu glauben. Aber Jesus will das gar nicht. Wenn sie ihn mit den Augen erkannt hätten, hätten sie uns gegenüber einen Vorteil gehabt, weil wir können ihn körperlich nicht sehen. Sondern Jesus hat eine ganz andere Absicht gehabt, warum er die Augen von ihnen gehalten hat. Er wollte nämlich, dass sie ihn im Wort erkennen, dass sie ihn in der Verkündigung erkennen, dass sie sehen an den Erklärungen, die Jesus ihnen gibt, wer Jesus ist. Sie sollten ihn am Wort erkennen. Der Glaube sollte aus der Verkündigung kommen und nicht, dass sie ihn mit den Augen sehen. Na, ist ermutigend. Der Glaube soll aus dem Wort wachsen und nicht aus dem, was wir sehen. Er sprach aber zu ihnen, sie haben ihn gefragt, ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist in Jerusalem? Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Wenn Jesus uns eine Frage stellt, dann nicht deswegen, weil er die Antwort nicht kennt, sondern er will einfach wissen, worum es geht, was in uns vor sich geht. Und sie blieben niedergeschlagen stehen, niedergeschlagen stehen, obwohl das Großartigste gerade geschehen ist in Jerusalem. Obwohl die Freisetzung, die Vergebung, die Gabe der Gerechtigkeit in unser Leben gekommen ist, blieben sie trotzdem niedergeschlagen stehen. Das bedeutet, wir haben die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche verloren. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist an diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Das ist wunderbar von Jesus, dass er sagt, der Hauptdarsteller gewesen ist von all dem, was passiert ist in Jerusalem. Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war. Mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und unser Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Da kommt die Aussage, was in ihrem Herzen groß ist. Für sie war Jesus nicht der Christus. Für sie war Jesus nur mehr ein Prophet. Er war mächtig im Wort, mächtig in den Taten. Aber er war nicht der Ausdruck der Liebe Gottes. Er war nicht der Ausdruck Gottes selbst. Kolosser 1, Vers 15. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Anfang der Erstgeborenen aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Der Ausdruck Gottes. Aber sie sahen in ihm das nicht. Sie sahen in ihm nur mehr einen Propheten. Jesus korrigiert sie, Vers 26. Musste nicht der Christus, dies Leiden und seine Herrlichkeit hineingehen? Der Christus. Jesus gab ihnen sofort eine Auskunft darüber, wer er ist. Und das ist es, was wir immer wieder berücksichtigen müssen. Wer er ist. Sie aber sagten, wir aber hofften, dass er Israel erlösen wird. Das war das, was ihr religiöser Wunsch gewesen ist. Das war das, was sie glaubten, dass Jesus für sie tun wird. Ihre Religion verändern, die Möglichkeiten für ihre Religion verändern. Dass sie selbst einen Erlöser brauchen, das dachten sie gar nicht. Auf das haben sie nicht mehr gedacht, das haben sie übersehen. Und deswegen ist auch uns, an uns manchmal die Frage, ja, was hoffen wir denn? Was ist als eine große Hoffnung in uns? Ist die Hoffnung auf Jesus ausgerichtet oder darauf, dass Jesus einen Wunsch in unserem Leben erfüllt, dass er das Mittel zum Zweck dafür wird, dass ein Wunsch in unserem Leben erfüllt wird? Sie waren noch nicht an dem Punkt angekommen, dass sie Jesus verstanden haben, dass Jesus Christus und sein Werk im Zentrum ihres Herzens groß geworden ist. Darum war Enttäuschung da. Nur dann, wenn Jesus und das vollbrachte Werk immer das Zentrum unserer Hoffnung ist, immer der Fokus für unser Leben ist, dann kommt keine Enttäuschung in unser Leben. Vers 25, und er sprach zu ihnen. Jetzt kommt die Diagnose von Jesus und die Therapie von Jesus. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. O ihr Unverständigen und träge im Herzen an alles zu glauben. Das ist die Diagnose von Jesus. Wir verstehen Jesus nicht, wir konzentrieren uns nicht, wir haben keine Erkenntnis darüber, was wirklich geschehen ist am Kreuz. Wir schauen nicht immer frisch darauf, was Jesus für uns vollbracht hat. Und weil deswegen dieser Blick weggenommen worden ist von uns, haben wir kein Verständnis mehr. Und wenn diese Bedeutung über das Wesentliche nicht mehr da ist, dann kommt Entmutigung in unser Leben. Oder die zweite Diagnose, selbst dann, wenn wir Erkenntnis haben, aber sie nicht glauben. Weil im Vers 22 bis 24 heißt es, und auch die Frauen haben uns verwirrt heute Morgen, als sie gekommen sind und gesagt haben, dass der Stein vom Grab weggerollt gewesen ist und dass Jesus auferstanden ist. Sie haben es gehört, aber sie glaubten nicht an den Auferstandenen. Da war nichts an Glauben an den Auferstandenen in ihrem Leben. Und diese zwei Dinge, Unverständnis, keine Erkenntnis und an eine Erkenntnis, die wir haben, nicht zu glauben, ist die Diagnose von Jesus, warum wir manchmal niedergeschlagen in unserem Glaubensleben stehen bleiben. Die Hoffnung auf etwas Falsches gerichtet, keine Erkenntnis oder wir glauben sie nicht. Was wir brauchen, ist eine Stabilität im Bewusstsein darüber, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wer Jesus Christus ist. Diese Stabilität muss lebendig sein in unserem Herzen und immer wieder frisch gemacht werden, immer wieder erfrischt werden. Der Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes zum Heil, zum Soteria, das heißt zur ganzen Wiederherstellung, zum Schutz, zur Errettung und so weiter. Das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, damit ein Nichtgläubiger zu einem Gläubigen wird, sondern das Evangelium ist die permanente Verkündigung der Kraft Gottes zum Heil. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Und je mehr wir das Evangelium hören, umso mehr kommt diese Kraft in Wirksamkeit in unserem Leben. Die Diagnose wissen wir. Was ist jetzt die Therapie von Jesus? Vers 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen zu trägern, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies alles leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt kommt's: Von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Das ist die Bibelschule von Jesus. Angefangen bei Mose, angefangen bei den Propheten, erklärte er ihnen alles in allen Schriften, was ihn betraf. Jesus erklärte ihnen nicht das Gesetz. Jesus zeigte ihnen in den Schriften von Mose schon angefangen, wer er ist. Er zeigte ihnen, dass er der Same ist, von dem im ersten Mose schon steht, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Er zeigte ihnen, wer in dem Bild von David ist. Er zeigt ihnen, wer in dem Bild ist von Boas zum Beispiel oder von Josef. Und all das war die Erklärung von Jesus. Alles, was ihn betraf, angefangen bei Mose, angefangen bei den Propheten, alles, was ihn betraf, das zeigt nichts anderes, als wie das Jesus sagt. In der Bibel geht es von vorn bis hinten nur um ihn. Nur um Jesus. Und im Alten Testament ist er versteckt und im Neuen Testament ist er offenbart. Aber es geht nur um Jesus. Immer dann, wenn wir die Bibel lesen, sollen wir sie so lesen, dass wir den auferstandenen Christus darin sehen möchten. Dass wir Jesus Christus darin sehen möchten. Der Boas, der die Ruth so versorgt hat, dass sie auf dem Feld, wo sie eingesammelt hat, sogar mehr zu sammeln hatte, als normalerweise übrig geblieben wäre am Feld nach den Erntearbeiten und so weiter. Wir sollen immer Jesus sehen in den Schriften. Alles in allen Propheten. Jesus ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Anfang unseres Glaubens. Er ist der Vollender unseres Glaubens. Wenn unser Fokus nicht auf Jesus ist, funktioniert es nicht mehr. Und dann zum Schluss: Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Warum? Weil er noch nicht fertig war mit allen Erklärungen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Sie sagen: Du musst bei uns bleiben. Geh nicht weiter, komm zu uns herein. Und sie setzten sich hin, Vers 30, und es geschah, als sie mit ihm zu Tisch lagen, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Vers 31, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Jesus sitzt mit ihnen am Tisch und Jesus nimmt das Brot, er segnet das Brot, er bricht das Brot, er gibt es ihnen, sie nehmen davon, sie essen davon. In dem Augenblick, wo sie essen, paff, die Augen offen. Und sie erkannten ihn, epigenosko im Griechischen. Sie hatten eine vollkommene innere Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Und in dem Moment wurde er unsichtbar vor ihnen. Das heißt nicht, dass er weg gewesen ist, er war immer noch da, aber es gab keine Notwendigkeit mehr, dass sie ihn mit den Augen sehen, weil jetzt ihr Herz voller Leben war und voller Erkenntnis darüber, wer Jesus ist. Immer dann, wenn wir Abendmahl feiern, essen wir vom Baum des Lebens. Das Ganze kann man uns anschauen, diese Formulierung: Er segnete, er brach, er reichte ihnen, sie nahmen davon und ihre Augen wurden geöffnet. Erinnern uns an eine Situation im Alten Testament, im Garten Eden, 1. Mose 3, 6 bis 7. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Die Emmaus-Jünger nahmen, aßen davon, ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Immer wenn wir vom Baum des Lebens essen, von Jesus, kommt mehr Erkenntnis über Jesus in unser Leben. Und mit dieser mehr Erkenntnis über Jesus in unser Leben passiert eines, dass sich unsere Meinung über Jesus verändert. Und die Meinung der Emmaus-Jünger zu dem Zeitpunkt, wo sie weggegangen sind von Jerusalem, bis jetzt, wo sie Abendmahl mit Jesus gefeiert haben, hat sie völlig verändert. Völlig verändert. Jetzt hatten sie eine Erkenntnis über ihn. Ihr Denken, ihre Meinung über Jesus war ganz anders, weil Jesus ihnen in den Schriften erklärt hat, wer er ist, weil sie mit Jesus Abendmahl gefeiert haben. Etwas, das wir am Sonntag machen, wenn wir im Gottesdienst sind. Abendmahl feiern, eine Offenbarung über Jesus haben, zusammenkommen in der Gemeinschaft. Das ist Sonntag. Jesus erklärt uns hier, was wir tun. Und weil sie diese Erkenntnisse über Jesus hatten, sagten sie, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schriften offenbarte? Unser Herz, Einzahl, nicht Mehrzahl, unsere Herzen. Sie waren vielleicht wirklich ein Ehepaar. Immer dann, wenn es in der Bibel um ein Paar geht, wird von einem gesprochen. Ein Herz. Hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schriften offenbart hat? Das ist die Belebung von Jesus. Das sind die warmen Bäder von Jesus. Das ist, wenn Jesus offenbart wird in der Bibel. Durch die Predigt, durchs Lesen. Und sie waren so begeistert, dass sie aufgesprungen sind und voller Geschwindigkeit wieder zurückgelaufen sind nach Jerusalem. Obwohl sie müde gewesen sind von all dem, was passiert ist, von der Wanderung des Tages am Morgen. Sie waren müde, aber durch das Abendmahl muss auch eine körperliche Kraft wieder in ihnen gekommen sein, dass sie mit Schwingen des Adlers aufgestiegen sind, dass sie gelaufen sind und nicht müde geworden sind und beim Gehen nicht mehr ermattet sind, sondern die Botschaft, die in ihnen gebrannt hat, das Herz, das so lebendig war, war so stark, dass sie sagten, wir müssen das weitererzählen. Wir können gar nicht anders, weil es so belebend ist, auch für alle anderen. Und sie kommen zu den Jüngern, zu den Elfen, also nicht Weihnachtselfen, zu den Elfen. Und sie kommen rein und sie erzählen den Jüngern, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Botschaft dieser andere, erst war es nur ein Prophet, der stark war im Wort, jetzt ist er der Auferstandene. So eine Veränderung. Und die Bibel sagt, und während sie darüber sprachen, dass Jesus sich offenbart hat im Abendmahl, während sie davon sprachen, bam, war Jesus mitten da. Wenn wir Abendmahl feiern, ist Jesus mitten dabei. Er gibt uns, er ist der Baum des Lebens. Wir essen von ihm. Und die Jünger waren nervös, als erstes voller Angst. Und Jesus sagt nur zu ihnen, Friede euch, Friede euch. Und was macht er? Er zeigt ihnen die Hände und die Seite. Er zeigt ihnen, ich habe für euch bezahlt. Das Einzige, was im Himmel menschengemacht ist, sind die Wundmale von Jesus. Und das ist unsere ewige Quittung, dass bezahlt ist für unsere Schuld. Friede euch, Shalom. Shalom. Hebräisch kommt vom Wort Shalem und Shalem bedeutet bezahlt. Er sagt, ich habe bezahlt für euch. Ihr könnt in Frieden gehen. Nichts mehr zwischen uns. Niemals, jemals wieder. Amen. Dankeschön.
Wollen wir einfach Gott zur Verfügung stellen und damit er sein Reich baut und wir Teil dabei sein können. Es heißt in 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat der Herr lieb und das wünsche ich einfach, dass wir das von Herzen geben.
wünsch dir Gottes Segen. Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben. Über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und in Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen.